Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge im Podcast Emotionskompass. Ich freue mich so, dass du wieder eingeschaltet hast nach einfach 2,5 Monaten Sommerpause. Und ich habe es auch dieses Jahr wieder versäumt, euch die Sommerpause anzukündigen, wofür ich mich einfach entschuldigen möchte. Meine Pausen finden ja im Podcast immer eher etwas spontan statt. So viel dazu, wir sind jetzt wieder da und ich werde jetzt auch wieder Podcast-Folgen machen, Podcast-Folgen drehen. Ich freue mich unglaublich drauf und habe jetzt auch vor allem wieder mehr Zeit und Kapazität in meinem Alltag, weil die Mausi ist ja jetzt wieder im Kindergarten, die Ferien sind vorbei und ganz abgesehen davon hat sich ja in meinem Leben ein bisschen was verändert und ich habe beginnen müssen, mein Leben ein bisschen umzustrukturieren, weil ein zweites Kind ist auf dem Weg. Also ich glaube, die meisten, die diesen Podcast hören, werden es wahrscheinlich eh schon von Instagram wissen. Aber auch hier nochmal ganz offiziell, ich bin schwanger und werde nächstes Jahr ein weiteres Wunder mit meinem Mann und meiner Tochter in unserer Familie begrüßen dürfen. Und ich habe jetzt schon begonnen, meinen Alltag ein bisschen umzustrukturieren, zu schauen, okay, wie soll denn das dann alles ablaufen eigentlich mit diesem zweiten Würmchen? Weil es ist ja gar nicht so ohne in der Selbstständigkeit und daher ja, gibt es jetzt wieder einen festen Tag für Podcast-Zeiten und ich wünsche mir und hoffe, dass ich das dann auch weiterhin so machen kann, auch wenn das Würmchen da ist. Zusätzlich dazu, ganz kurzes Live-Update, gibt es jetzt eine Ausbildung zum Nervensystem-Coach. Ihr könnt euch tatsächlich noch bis 14. September anmelden, also falls euch das interessiert und ihr selbstständig seid und da eine Ausbildung machen möchtet in diesem Bereich, schaut euch super, super gerne die Infos an, die ich euch in die Shownotes packe, meine Website, wo ihr alles findet und unter anderem auch natürlich eine Kontaktmöglichkeit zu mir, wo ihr mir dann Fragen stellen könnt, falls es noch irgendwelche Fragen gibt. Also falls das relevant ist für dich und du im nervensystemischen Bereich einmal eine richtig coole Weiterbildung haben möchtest, dann go for it. Ich habe eine eigene Ausbildung dazu entwickelt, weil es sowas tatsächlich im deutschsprachigen Raum noch nicht gibt, beziehungsweise ja schon, aber nicht in der Art und Weise, wie ich es mache natürlich. Genau, so viel nochmal dazu. Jetzt habt ihr ein Live-Update von mir erhalten und natürlich starten wir in diese neue Podcast-Saison mit einer richtig, richtig coolen neuen Podcast-Folge. Und zwar geht es heute darum, warum du als Mama eigentlich so schnell an deine Grenzen kommst, obwohl du es eigentlich unbedingt anders machen möchtest. Also diese Podcast-Folge ist vor allem speziell für Mamas ausgelegt, aber alle, die nicht Mamas sind und die dieses Thema auch interessiert, hört euch das an, ich freue mich riesig. Und wir starten rein, viel Spaß beim Zuhören. Wie immer auch bitte in dieser Saison am Schirm haben, Podcast bewerten mit ein paar Sternchen, wenn du es noch nicht getan hast. Podcast-Folgen teilen, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, hey, der sollte sich diese Folge auch anhören. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, diese Podcast-Folge war ein sehr, sehr großer Wunsch meiner Community. Ist immer wieder aufgetaucht, dieses Thema. Deswegen möchte ich heute mal drauf eingehen, wieso man eigentlich als Mama so oft so schnell an seine Grenzen kommt, obwohl man es eigentlich unbedingt anders machen will. Weil, sind wir uns ganz ehrlich, du weißt es eigentlich besser. Also in den Momenten, wo du an deine Grenzen kommst und wo du vielleicht unbequem zu deinen Kindern wirst oder nicht mehr unbedingt ressourcenvoll und pädagogisch wertvoll handelst, weißt du es eigentlich besser. Du weißt es davor besser, du weißt in dem Moment besser und du weißt auch danach besser. Sind wir uns ganz ehrlich. Weil Fakt ist, wir Mamas der Neuzeit, die sich mit sich selber beschäftigen und mit sich selber auseinandersetzen, wir wissen unfassbar viel, oder? Also ganz ehrlich, wir haben jetzt nicht unbedingt ein Wissensproblem, was die bedürfnisorientierte Erziehung angeht oder ein Wissensproblem, wie man was im Alltag umsetzen sollte oder wie man mit den Kindern vor allem halt auch sprechen sollte, damit, ja, die Beziehung jetzt nicht irgendwie emotional super, super schwierig wird oder belastet wird oder wie auch immer. Also ich bin davon überzeugt, dass Mamas wirklich sehr, sehr viel wissen über bindungs- und bedürfnisorientierte Begleitung. Wir wissen, wie man Gefühle begleitet, wir wissen, wie man Gefühle aushalten kann, wir wissen vor allem auch, dass alle Gefühle wichtig sind und da sein dürfen. Wir wissen vielleicht auch zu einem großen Teil, wie man Grenzen hält, also wie man seine eigenen Grenzen bewahrt. Dazu möchte ich tatsächlich aber auch nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, weil Haltung zu zeigen für mich in der Erziehung was ganz, 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 ganz Wichtiges ist. Weil habt euch eine eigene Erziehungsfolge auch gewünscht, also das können wir auch sehr, sehr gerne machen. Und viele von euch wissen auch schon aus diesem Nervensystem-Aspekt heraus und vielleicht auch von meinem Podcast, wie man jetzt eigentlich als Mama eine gute Koregulation sein kann oder wie Koregulation grundsätzlich funktioniert. Also, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, die Theorie ist vorhanden. Das einzige große Problem oder ein Problem von vielen, vielen Mamas ist, dass wir halt auf diese Theorie, vor allem in Stresssituationen, nicht zurückgreifen können. Das hat auch einen bestimmten Grund. Ich kann dir das gleich sagen, damit du es einfach einmal gehört hast und weißt, in Stresssituationen schaltet das Erste, was unser Nervensystem abschaltet, ist unser Großhirn, unser logisches Denken. Du kennst das von deinen Kindern selber. Wenn die einen Nervenzusammenbruch haben oder wenn die einen großen Emotionsausbruch haben, dann kannst du mit deinen Kindern quatschen, so viel wie du willst, dann kannst du denen zum 20. Mal sagen, hey, beruhig dich mal oder ist ja gar nicht so schlimm oder das Kind ablenken versuchen oder sonst was. In manchen Fällen funktioniert es, aber in den meisten Fällen, sind wir uns ganz ehrlich, wird es nicht funktionieren. Und es hat auch einen ganz bestimmten Grund, nämlich wie gesagt, dass unser Großhirn abgeschaltet wird, dass wir unser logisches Denken in Überlebenssituationen und in Stresssituationen einfach nicht brauchen. Es ist einfach nicht notwendig. Wir müssen nicht logisch denken und was ist jetzt der logische nächste Schritt und was machen wir jetzt oder sonst was, sondern unser Körper setzt eigentlich einfach nur in den Überlebensmodus ein. Und das Spannende ist halt, wenn wir dann nicht in diesen Überlebensmodus sind, also sagen wir jetzt mal verbunden mit uns selber, reguliert, in unserer inneren Mitte, wie auch immer ihr das nennen mögt, dann weißt du vielleicht ja auch, wie du reagieren möchtest und was sinnvoll wäre. Und eine große Diskrepanz aber entsteht zu dem, wie du eigentlich reagierst, wie du tatsächlich reagierst, wenn dann der 47. Nervenzusammenbruch am Tag von deinem Kind stattfindet. Und auch das ist normal. Das ist mir auch ganz wichtig dazu zu sagen, auch das ist normal, weil wenn du von 10 Wutausbrüchen 6 gut begleiten kannst, dann ist das viel. Dann ist das viel und dann ist das gut und dann hast du ohnehin schon eine sehr, sehr große Kapazität. Also auch hier friendly reminder an dieser Stelle, dein Nervensystem hat nicht ewig Kapazität. Dein ganzes System hat nicht ewig Kapazität. Du kannst nicht auf jeden einzelnen Wutausbruch deines Kindes pädagogisch wertvoll und liebevoll reagieren. Das funktioniert nicht. Wir gehen da später noch einmal genauer drauf ein, auf diese Kapazität, aber ich sag's gleich vorweg. Das hat so unfassbar viel mit deinem Alltag zu tun. Du kannst nicht 24/7 die pädagogisch wertvolle Instagram-Mommy sein. Funktioniert nicht. Bin ich auch nicht. Das sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist, bin ich auch nicht. Das Gemeine an dem Ganzen ist, wenn wir wissen, wie wir reagieren sollten oder möchten und wie wir tatsächlich reagieren, dass man davon selber halt wahnsinnig frustriert wird. Man kriegt Schuldgefühle, man kriegt Selbstzweifel, vor allem was halt Social Media betrifft, weil dann gehst du rein und du hast vielleicht gerade, keine Ahnung, dein Kind angeschrien oder bist etwas lauter geworden oder hast eine Wenn-Dann-Bedrohung verwendet oder sonst irgendetwas. Und dann siehst du auf Instagram wieder irgendeinen Beitrag von irgendeiner ganz toll pädagogisch wertvollen Mama und fühlst dich natürlich sofort schlecht. Das ist auch ganz, ganz normal, weil unser Nervensystem das Umfeld ständig scannt und schaut, okay, passe ich noch dazu, gehöre ich noch dazu, denken andere gleich wie ich, sind andere gleich wie ich, ist auch ein ganz normaler Mechanismus unseres Nervensystems, sich mit anderen zu vergleichen, einfach um der Zugehörigkeitswillen. So, und für mich ist einfach ganz wichtig, dass du heute aus dieser Podcast-Folge rausgehst und weißt, Wissen ist nicht gleich Kapazität. Du kannst unfassbar viel wissen, aber es kommt so, so unfassbar viel auf deine Kapazität als Mama drauf an, wie du reagierst, weil Verhalten ganz, 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 ganz viel zustandsabhängig ist von deinem nervensystemischen Zustand. Natürlich wirst du als Mama ganz, ganz anders reagieren, wenn alle äußerlichen und innerlichen Umstände passen, als wenn, du, keine Ahnung, mit wahnsinnigem Morgenstress nach einer beschissenen Nacht aufgestanden bist, wenn du, dann das Kind noch anziehen musst und das Anziehen ein komplettes Theater ist, dann hast du vielleicht mehrere Kinder, dann entsteht schon am Morgen der erste Geschwisterstreit, dein Kind hört ja beim fünften Mal immer noch nicht zu, weil es gefühlt mit dem Kopf noch im Bett ist, oder die Einschlafbegleitung am Abend ist wieder eine absolute Vollkatastrophe gewesen. Das alles sind Faktoren, die wir als Mamas beachten müssen und dürfen, wenn es um unsere Kapazität geht. Weil Geduld ist endlich. Geduld ist nicht unendlich, sondern Geduld ist endlich. Kapazität ist endlich. Energie ist endlich. Unsere Regulationsfähigkeit ist endlich. Die verändert sich über den Tag und vor allem verändert sie sich mit Belastung. Und genau aus dem Grund schon dürft ihr euch bitte, bitte, bitte niemals vergleichen mit anderen Müttern, weil ihr keine Ahnung habt, was andere Mütter für eine Belastung haben oder nicht. Ich habe früher auch zu den Mamas gehört, die gerne mal gejudged haben, oder früher mal vor allem zu den Nicht-Mamas gehört. Man sagt ja auch immer, wenn man nicht Mama ist, dann ist man sowieso immer noch die beste Mama. Und ich war da früher auch ganz gerne mal, wenn ich irgendwo durch die Geschäfte gegangen bin oder im Restaurant essen war oder so, habe ich mir auch gedacht, Alter, die lassen die Kinder mit dem iPad da sitzen und essen und hin und her, oder boah, die ist aber schon übertrieben streng zu ihren Kindern. Es hat immer ein gewisses Maß und Ziel, klar, aber ich war früher als Nicht-Mama schon sehr judgy. So, und jetzt als Mama weiß ich, Alter, wenn die Kinder um, keine Ahnung, 18 Uhr beim Abendessen Fernseher schauen lassen oder iPad schauen lassen, dann ist das wahrscheinlich deswegen, weil die den ganzen Tag schon völlig überladen sind mit diesen Würmchen, so sehr wir sie auch lieben, und vielleicht auch gerade einfach nicht mehr die Kapazität haben, es auszuhalten, wenn die Kinder beim Abendessen durchdrehen im Restaurant. Vielleicht haben sie einfach die Kapazität nicht, und ich habe aufgehört, das zu verurteilen. Aus dem einfachen Grund, weil ich selber so viele Situationen in letzter Zeit vor allem mit meiner Tochter hatte und ich selber auch hatte, wo ich keine Kapazität hatte. Ein paar von euch wissen das, ich hatte zum Beispiel im April eine zweite Fehlgeburt. Bei der ersten Fehlgeburt ging es noch mit den Kapazitäten, aber bei der zweiten Fehlgeburt war mein Nervensystem in Ausnahmezustand. Und da hatte ich natürlich absolut nicht die Kapazität und die Geduld mit meinem Kind, die ich hatte vor einem halben Jahr, wo ich mit dem Kinderwunsch erst begonnen habe, ja, und die ich auch vielleicht heute wieder habe. Deswegen bitte, bitte, bitte vergleicht euch nie mit anderen Mamas und bitte hört auf, andere Mamas zu verurteilen. Ja, es gibt gewisse Grenzen, absolut, und davon bin ich selber auch überzeugt. Das wisst ihr, ich hole euch damit immer wieder auf Social Media ab, aber grundsätzlich geht es uns einen Scheiß, Entschuldigung, an, was andere Mamas tun, weil wir nicht wissen, was die für Kapazitäten haben. Was Kapazitäten betrifft, möchte ich euch ganz kurz, bevor ich darauf eingehe, was Kapazitäten alles beeinflusst, möchte ich ganz kurz eine Geschichte erzählen, die dieses Beispiel für mich nochmal unfassbar veranschaulicht hat. Ich habe ja, ihr wisst, mit ganz, ganz vielen Mamas zu tun. Ich bin ja psychologische Beraterin. Meine Zielgruppe sind überreizte Mamas. Also die meisten Mamas, die zu mir kommen, sind einfach völlig überlastet im Alltag und haben gar keine Kapazität mehr mit und für die Kinder. Und ich hatte mal eine Mama bei mir im Coaching. Liebe Grüße, falls du die Story hörst und dich wiedererkennst, meine Liebe. Natürlich erzähle ich die Geschichte anonym. Aber diese Mama hat zwei Kinder. Und das jüngere Kind ist noch ein Stillkind. Das ältere Kind ist gerade so in dieser extremen Autonomiephase, nennen wir es mal so. Und ihr Mann, der Papa von den Kindern, ist die meiste Zeit nicht da unter der Woche. Der geht wahnsinnig viel arbeiten, der schläft auch auswärts. Also die haben quasi wirklich, also sie ist quasi alleine, sage ich jetzt mal so, die meiste Zeit unter der Woche. Und sie muss natürlich auch arbeiten, weil, sorry, aber welche Familie kann sich heutzutage leisten, dass nur einer arbeiten geht? Also natürlich ist sie auch für ein gewisses Einkommen zuständig von den Mäusen. Und was noch ein ganz, ganz großer ausschlaggebender Faktor ist, ist, dass sie wirklich alleine ist. Also sie hat nicht viele Mama-Freunde, weil durch das schnelle Mama-Sein und durch die geringen Abstände haben sich dann nicht viele Freundschaften bilden können. Dann gab es noch Umzug etc. Und sie hat auch nicht ein enges und gutes Familienverhältnis. Ganz im Gegenteil, sie mag und kann eigentlich niemanden so richtig gerne von der Familie anrufen. Das macht sie wirklich im äußersten Notfall, weil da auch einfach Vorbelastungen sind, weil sie die Kinder nicht unbedingt in Sicherheit und Vertrauen abgibt. Das heißt, sie ist einfach wahnsinnig viel alleine. Und wir hatten einmal ein Coaching, eine Beratung, wo sie mir gesagt hat, ja, und dann gehst du auf Instagram und dann siehst die Mamas und du fragst dich halt einfach, warum können die das so viel besser als ich? Und sie hat sich halt wahnsinnig viel auf Social Media verglichen, hat sich sehr viel natürlich auch zu Herzen genommen, von wegen, du traumatisierst dein Kind, wenn du dein Kind anschreist etc. Und wir haben in dieser Stunde ganz viel miteinander gearbeitet und am Ende ist es wirklich sehr, sehr emotional geworden. Das hat auch mich emotional sehr abgeholt. Also ich weiß noch, ich hatte auch Tränen in den Augen, weil es mich so gefreut hat, dass diese Beratung mit ihr so viel gemacht hat, weil ich eine Stunde lang mit ihr wirklich reflektiert habe, wie ist für dich Energie und Kapazität und Mama sein möglich? Und ich habe auch zu ihr gesagt, schau mal, wenn du auf Instagram gehst und diese Mama siehst, dann frag dich mal wirklich, wie ist für die Mama sein möglich? Was haben die für Umstände? Was haben die für Voraussetzungen? Was haben die für Hilfen im Alltag, für Kapazitäten, für Energiegeber? Und ich habe zu ihr gesagt, ja, du kannst eine Mama mit 3 Kindern, die aber nicht mehr stillt, die Kinder abgeben kann, weil sie ein Dorf hinter sich hat, weil sie Schwiegereltern und eigene Eltern hat, wo sie die Kinder abgeben kann, weil die in Pension sind und weil die ein gutes Verhältnis haben, einen Ehemann hat, der jeden Tag um 16.30 Uhr spätestens heimkommt und dann auch für die Familie kocht und die Mama unterstützt und die Einschlafbegleitung, die sich aufteilen. Du kannst es niemals vergleichen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Und das ist mir so wichtig, dass ihr, wenn ihr diese Podcast-Folge heute hört, da rausgeht und euch einmal ganz bewusst macht, ey, wie ist für mich Mama sein überhaupt möglich? An welche Standards versuche ich mich denn zu halten, die ich eigentlich im Leben nicht erreichen könnte, weil ich die Kapazität und weil ich die Umgebung dafür gar nicht habe, weil mein Leben ganz, 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 ganz anders ausschaut als von super regulierten, pädagogisch wertvollen Mamas. Ganz ehrlich, ich schaue auf Instagram und ich sehe so Videos von pädagogischen Mamas, die irgendwie dir zum 47. Mal erklären, wie du bedürfnisorientiert mit deinem Kind umgehst und die dir erklären, dass du zum Beispiel dein Kind ja auch nicht loben solltest oder sonst irgendetwas. Und diese Mama zum Beispiel hat ein Kind. Die ist zwar alleinerziehend, das sprechen wir ihr absolut nicht ab, die hat ein Kind, die ist zu Hause, die verdient mit Instagram Geld. Kann eine Mama, die 3 Kinder hat, die vielleicht gar keine Betreuung hat, die, keine Ahnung, sich um wahnsinnig viel finanzielles Sorgen machen muss, weil sie eben nicht auf Instagram durch Kooperationen einfach so Geld verdient, kann sich eine Mama an das, was diese Mama auf Instagram sagt, denn in irgendeiner Hinsicht halten? Nein. Und das ist etwas, wo ich auch in dieser Podcast-Folge sogar emotional werde, weil es mich wirklich wütend macht. Weil es mich wütend macht, Mamas so ein verdammt schlechtes Gewissen einzureden, wenn niemand weiß, welche Umgebung und welche Kapazität die Mama hat, die da zuschaut. Weil es einfach gemein ist. Es ist gemein zu sagen und zu pauschalisieren, hey, so hast du zu tun und du darfst dein Kind nicht loben, du darfst keine Wenn-Dann-Sätze anwenden, du darfst, weil dann bist du eine schlechte Mama und traumatisierst dein Kind. Und das soll eine Mama dann auch noch schaffen, die aber nervensystemisch überhaupt keine Kapazität mehr hat, bis zum Rand voll ist, und die vergleicht sich dann mit einer Mama, die über Instagram, über Kooperationen ganz easy Geld verdient, die, also, Entschuldigung, das passt für mich in meinem Leben einfach nicht zusammen, in meiner Wertigkeitsskala einfach nicht zusammen. Das macht mich einfach wütend. So. Und mir ist es wichtig, dass ihr heute aus dieser Podcast-Folge rausgeht und euch wirklich mal hinterfragt, wie ist für mich Mama sein möglich? Wie viel Geduld habe ich? Weil, wie gesagt, Regulationsfähigkeit ist endlich. Geduld ist endlich. Okay? Also, wenn ihr eine hohe Gesamtaktivierung habt, sprich, wenig Unterstützung im Alltag, viele Kinder, eine kleine Wohnung, finanzielle Sorgen, kein Dorf, das irgendwie euch unterstützt oder sonst irgendetwas, vielleicht noch eigene Traumatisierungen im Hintergrund oder sonst was. Je größer eure Gesamtaktivierung ist, je größer eure chronische nervensystemische Dysregulation ist, desto kleiner ist euer Spielraum, desto kleiner ist nun mal euer Geduldsfaden, und das ist okay, weil das die Voraussetzung von deinem Leben ist. Und anstatt dir Vorwürfe zu machen, dass dein Geduldsfaden so scheiße klein ist, darfst du dir mal Gedanken machen, hey, okay, wieso ist denn der überhaupt so klein? Mit was versuche ich mich denn da zu vergleichen und wo versuche ich mich denn da ranzuhalten, was gar nicht möglich ist für mich? Ihr müsst es einmal verstehen auch, oder ihr dürft verstehen, dass zum Beispiel Schlafmangel, ich kann mich mit meiner besten Freundin, der ihr Kind sowas von dermaßen beschissen schläft, 0,0 vergleichen. Weil ich schlafe jede Nacht durch, mein Kind schlaft gut. Und ich werde mich auch in den Zustand, wenn mein zweites Würmchen auf der Welt ist und ich wieder alle anderthalb Stunden in der Nacht stillen muss, werde ich mich nie im Leben vergleichen können mit einer Mama, die super reguliert am Spielplatz steht, weil die Nacht durchschläft. So funktioniert das nicht. Schlafmangel ist einer der größten Stressfaktoren für unser Nervensystem. Das heißt, frag dich mal in allererster Linie, wie schlafe ich denn? Still ich noch? Habe ich ein Schreibaby? Habe ich ein Kind, was einfach beschissen schläft und ich in der Nacht 15 Mal aufstehen muss für dieses Kind? Und dann setz das mal als Maßstab und sag dir ganz selber ehrlich, okay, ja, ich schlafe scheiße. Ich schlafe scheiße und deswegen habe ich weniger Kapazität. Das ist ein Fakt. Das ist das Ergebnis von Ursache und Wirkung. Und nein, Schlafmangel soll natürlich nicht eine Ausrede dafür sein, dass du dein Kind anschreist. Das ist mir schon klar. Und das wisst ja auch, wie ich arbeite, und dass das auch nicht die Kernaussage von dem ist, wie ich arbeite. Aber es ist wichtig zu beachten. Schlafmangel, Hunger. Frühstückst du überhaupt? Gibst du deinem Nervensystem beim Start im Alltag wirklich mal was Gutes, Nährstoffreiches, dass du überhaupt Kapazität haben kannst, deine Kinder in der Früh beim Anziehen zu begleiten? Hunger ist ein weiterer ganz, ganz großer Stressfaktor für unseren Körper. Mental Load. Wie viel trägst du alleine? Wie viel Unterstützung hast du im Alltag? Zeitdruck. Musst du in die Firma oder bist du selbstständig? Musst du arbeiten oder musst du nicht arbeiten? Lärmbelastung. Der eine geht mit Lärmbelastung super gut um, der nächste nicht. Der eine hat eine Baustelle vor der Türe oder 47 Traktoren fahren vorbei. Der nächste wohnt am ländlichsten Ort, so wie ich zum Beispiel. Ich höre bei mir den ganzen Tag gar nichts. Ich habe weiß Gott wie viel Ruhe. Ich kann mein Nervensystem nie im Leben vergleichen mit einer Mama, die mit einem Kind in der Stadt wohnt. Im Leben nicht. Ständige Unterbrechungen. Hast du zwei Kinder? Hast du drei Kinder? Bist du wahnsinnig viel am Handy? Kriegst du tausende Mitteilungen rein? Oder bist du eher so abgeschieden? Wie schaut's mit körperlicher Nähe aus? Wie schaut's mit Berührung aus? Wirst du gehalten im Alltag? Hast du eine gute Beziehung, eine gute Ehe? Oder ist dein Ehemann vielleicht auch auswärts und du hast gefühlt gar keine körperliche Nähe und Regulation? Wer koreguliert dich im Alltag? Wie viele Entscheidungen musst du im Alltag treffen? Wie schaut's aus mit Bedürfnissen? Wo sind deine Bedürfnisse? Von wie vielen Menschen gleichzeitig musst du Bedürfnisse wahrnehmen? Ich muss das Bedürfnis von einem Kind wahrnehmen. Meine beste Freundin muss die Bedürfnisse von 3 Kindern wahrnehmen. Wir können uns nicht vergleichen. Es geht nicht. Wie schaut's mit Pausen aus? Kannst du dir Pausen gönnen? Oder gibt's fehlende Pausen? Und vor allem dann auch noch, was ist mit deinen eigenen emotionalen Themen? Gibt's da Familientrauma? Gibt's da Belastung? Gibt's da Geburtstrauma? Gibt's da gerade eine Trennungsphase? Wie schaut's da aus? Und das, also ihr dürft nicht von euch selber einfach sagen, ja, ich bin halt ungeduldig und was ist nur los mit mir und ich verstehe mich selber nicht, sondern fragt euch wirklich mal, hey, unter welchen Bedingungen bin ich denn ungeduldig? Wieso bin ich denn ungeduldig? Ist es vielleicht nicht sogar logisch, dass ich ungeduldig bin, weil ich von meinem Nervensystem irgendwas abverlange, was für mich 0,0 möglich ist? Und ich sage euch gleich, eine Kleinigkeit im Alltag ist selten die Ursache für deinen Ausbruch. Die Kleinigkeit, wo dein Kind das Wasserglas verschüttet oder wo es sich zum 5. Mal nicht die scheiß Schuhe anzieht, das ist nicht die eigentliche Ursache von deinem kompletten Ausbruch oder von deinem Nervenzusammenbruch oder von deinem Ausrasten oder sonst was. Wir dürfen nicht nur die ganzen unmittelbaren Trigger betrachten und anschauen, sondern es ist so wichtig, dass ihr die Gesamtbelastung von euch anschaut. Wenn ihr ein volles inneres Glas habt, eine komplette Grundanspannung, vielleicht sogar chronische Dysregulation anhand von Trauma, ganz, ganz viele kleine Stressoren, die da noch reinspielen und dein Nervensystem muss schon seit ewiger Zeit unfassbar lange kompensieren, dann reicht irgendwann eine Kleinigkeit und dieses Glas läuft über, vor allem wenn du kein Ventil hast, das Glas zu leeren. Und dann geht es nicht darum, dass du in einer Situation ausrastet, sondern es geht darum, dass deine Gesamtbelastung einfach zu groß wurde und deswegen rastest du aus. Die Summe aller Belastungen ist das große Thema, auf das ihr euch fokussieren dürft. Weil was bei Überforderung im Nervensystem passiert, ist, dass deine Reaktionsmöglichkeiten sich so unfassbar verändern, sobald du überfordert bist, sobald du das eigene innere Stresstoleranzfenster überschreitest, da kommt eine sympathische Aktivierung, da kommt Kampf und Flucht. Und wenn du da drinnen chronisch gefangen bist, dann bist du schneller gereizt. Das ist ein Fakt, dann bist du impulsiver. Dann bist du weniger flexibel. Dann hast du keinen Zugang zu irgendeinem Perspektivenwechsel. Und friendly reminder auch noch an dieser Stelle, unser Nervensystem schaltet übrigens auch unser soziales System ab. Das heißt, ja, die Empathiefähigkeit zu unseren Kindern wird weniger. Und deswegen bist du vielleicht von dir selber schon einmal schockiert gewesen, weil du dein Kind etwas gröber angepackt hast oder gemein warst zu deinem Kind und es vielleicht echt wirklich, keine Ahnung, abgewertet hast. Im Nachhinein hat es dir unfassbar leid getan. Natürlich hat es dir unfassbar leid getan. Du liebst dein Kind ja höchstwahrscheinlich, vor allem, wenn du diese Podcast-Folge anhörst. Aber Fakt ist, deine Empathiefähigkeit war in dem Moment nicht gegeben, weil das soziale Nervensystem sich in Stresssituationen abschaltet. Wir haben keine Kapazität und Empathie für andere Menschen. Wir können nicht in Beziehung gehen, weil Beziehung in dem Moment nicht das Wichtigste ist. Ihr wisst es normalerweise schon von meinem Podcast, aber ich sag's nochmal, das Wichtigste für dein Nervensystem ist Überleben. Wurscht wie. Da geht's nicht um Glück, um Liebe, um Beziehung, um pädagogische Wertvolligkeit oder sonst irgendwas. Und das ist so wichtig, dass ihr versteht, hey, die Dysregulation, die ihr habt, die ist, wie soll ich sagen, die ist Symptom von dauerhafter Überlastung. Und übrigens, Dysregulation äußert sich natürlich nicht nur in Schreien und in Ausrasten, sondern kann sich auch äußern in Rückzug und einfach mal niemanden sehen und hören wollen. In Kälte, in Härte, in emotionaler Distanz, in ganz, ganz viel Kontrollwahn, ganz, ganz viel Funktionsmodus. Oder so ein taubes, ja, mir ist eh alles wurscht, ihr seid mal alle egal, Gefühl. Und nein, wir sind noch nicht fertig, weil das Spannende ist, zu der aktuellen Belastung, die du vielleicht auch hast, was du gerade durch diese Podcast-Folge verstehst und erfährst, kommt dann auch noch die eigene Geschichte dazu. Der Rucksack, den du trägst. Deine eigenen Lernerfahrungen, die du gemacht hast, die bei dir vielleicht unfassbare Aktivierung auslösen. Wenn du gelernt hast von deinen Eltern, dass du nicht schreien darfst, wie sollst du das Schreien von deinem Kind aushalten? Wie soll das gehen? Wenn du gelernt hast, dass du alleine klarkommen musst, dass du funktionieren musst, um zu überleben, wie sollst du Nähe zu anderen einfach so easy zulassen? Wie soll das gehen? Das geht nicht. Das heißt, ihr müsst euch selber auch reflektieren und mal schauen, hey, welche Emotionen habe ich zeigen dürfen als Kind? Wie wurde dann auf meine Wut reagiert? Was bedeutet es denn, wenn ich Nein sagte gegenüber meinen Eltern? Wie sehr musste ich mich anpassen? Wie sehr musste ich funktionieren? War Harmonie wichtig für Sicherheit? Musste ich die Klappe halten? Wie wurde mit meinen Fehlern umgegangen? Weil das kann unfassbar triggern, wenn das dann dein Kind macht und dir aber nicht erlaubt wurde. Das kommt auch noch dazu, zu diesem ganzen, warum bin ich so, obwohl ich eigentlich weiß, wie ich mit meinem Kind umgehen sollte. Und Kinder bringen uns an Stellen, wo wir selber nicht hinkommen. Kinder sind der größte Spiegel, Kinder sind der größte Trigger. Elternschaft kann alte Schutzstrategien unglaublich sichtbar machen. Kinder sind ungefiltert. Kinder brauchen unfassbar viel. Kinder respektieren unsere Kapazitätsgrenzen nicht automatisch. Es juckt dir dein Kind nicht, ob du gerade Kapazität hast oder nicht, weil das ist mit sich selber beschäftigt. Kinder haben bis zum 7. Lebensjahr keine oder wenig Empathiefähigkeit. Die können sich nicht gut auf andere einstellen, schon gar nicht auf Erwachsene. Kinder sind emotional, Kinder widersprechen, Kinder testen Grenzen aus, Kinder erzeugen Unvorhersehbarkeit. Kinder können nicht dauerhaft vernünftig sein und ruhig sitzen. Kinder brauchen Beziehung genau dann, wenn wir keine Kapazität haben. Und dadurch werden Muster sichtbar, weil das alles Dinge sind, die uns und unser Nervensystem in Stress bringen und in Stress versetzen und Aktivierung verlangen. Und die Frage ist, was macht dein Nervensystem in Stress? Was macht dein Nervensystem in Aktivierung? Es greift auf alte Überlebensmuster zurück. Und das ist so unfassbar wichtig, dass ihr wisst, hey, ihr dürft euch das selber keine Schuld geben und euch nicht selber auch noch beschämen, weil da seid ihr dann auch noch zusätzlich zu euren Kindern und zu eurer Kapazität selber auch noch Teil des Problems. Dieses, ja, ich bin eine schlechte Mutter und ich müsste es eigentlich besser können und jetzt habe ich mein Kind traumatisiert und geschädigt und ich wollte ja ein Kind und jetzt bereue ich das. Was ist nur los mit mir? Ich bin genauso scheiße, wie meine Eltern zu mir waren. Ich werde einfach das Familientrauma weitergeben, bla bla bla. Das ist, da kommt zu eurer Belastung und zu eurer Dysregulation auch noch Schuld und Scham dazu. Das ist noch zusätzliche Belastung und dann habt ihr erst recht keine Kapazität mehr. Und dann tut ihr genau das mit euren Kindern, was ihr eigentlich nicht tun wollt. Ihr dürft wegkommen von diesen, hey, mit mir stimmt was nicht. Was ist nur mit mir los? Was bin ich nur für eine Mama? Und euch fragen, ja, okay, mein Verhalten ist nicht okay und das möchte ich gerne ändern, es ist super. Aber was brauche ich dazu denn überhaupt? Was brauche ich, um anders reagieren zu können? Ihr seid als Mamas so ein, ihr seid der Grundpfeiler, der Nordstern für eure Kinder. Und deshalb müsst ihr euch auf euch selber konzentrieren und nicht auf eure Kinder. Was, wisst ihr, ich finde es immer so hoppsa. Wisst ihr, ich finde es immer so spannend, dass die Mamas so Angst haben, ihre Kinder zu traumatisieren. Dass Mamas so Angst haben, ihren Kindern irgendetwas Schlechtes zu tun. Dass Mamas oft einmal sich so extreme Sorgen darum machen, ja, und jetzt habe ich so reagiert und was soll ich denn jetzt tun und hin und her. Und ich sage dann immer ganz gerne so, das ist überhaupt nicht wichtig. Du darfst deinen Fokus immer ein bisschen weglenken von deinem Kind, weil die Frage ist nicht, was ist, wenn ich mein Kind traumatisiere, sondern die Frage ist viel eher, was tue ich denn oder was muss ich denn tun, um mein Kind eben nicht zu traumatisieren. Es geht nicht ums Kind per se, sondern es geht darum, dass du den Fokus wieder zurück auf dich lenkst, weil dein Kind läuft mit dir mit, dein Kind schaut dir zu, du bist der Nordstern von deinem Kind. Das heißt, du musst an dir ansetzen und nicht an der Erziehung an deinem Kind. Ist ein guter Punkt und ein wichtiger, aber nicht der Kernpunkt von ich bin so als Mama, wie ich eigentlich gar nicht sein will. Da müssen wir bei uns ansetzen. Und Regulation beginnt vor Eskalation. Wir dürfen den Fokus nicht zu sehr darauf legen, ich will nicht mehr eskalieren und ich will nicht mehr gemein sein und ich will nicht mehr die Mama sein, bla bla bla, sondern wir dürfen den Fokus darauf legen, okay, wie viele 15 Schritte davor bist du denn schon eigentlich dysreguliert, aber übergehst dich selber? Und was machst du dann, wenn du bei 110% bist? Ihr müsst bemerken, bevor ihr auf 110% seid, dass ihr bereits bei 50 wart und da wart ihr auch schon bei 60 und da habt ihr auch schon die 70%-Marke überschritten. Da habt ihr wahrscheinlich schon die Schultern angespannt, das Kiefer zusammengebissen, schneller gesprochen, ihr seid schon ein bisschen lauter geworden, ungeduldiger geworden, ihr hattet schon Gedanken wie so und jetzt reicht's gleich, jetzt drehe ich gleich durch. Die hattet ihr schon bei 60% und nicht erst bei 110%. Ihr müsst eure Selbstwahrnehmung stärken. Und natürlich fragst du dich vielleicht jetzt am Ende von dieser Podcast-Folge, ja, okay, Patti, passt, cool, mach mal. Wie? Kriegst du mit von mir? Ihr müsst auf alltagstaugliche Regulation aufgreifen. So, und jetzt hier gleich Cut und zuhören. Bitte macht's euch zu euren Kindern und eurer Kapazitätsbelastung und eurem Rucksack, den ihr aufhabt, bitte jetzt nicht noch zur weiteren Aufgabe 24/7 eine pädagogisch wertvoll regulierte Mama zu sein. Bitte, Regulation soll keine Aufgabe sein. Regulation soll kein weiteres To-Do sein. Es ist nicht eine zusätzliche Self-Care-Aufgabe, sondern Regulation beginnt damit, dass ihr mal schaut, okay, wie viele Reize habe ich im Alltag? Wie vielen Reizen bin ich ausgesetzt? Wo sollte ich vielleicht einmal Reize reduzieren? Wenn es bei dir in der Bude ausschaut wie nix und du vollkommen überladen bist in deiner Wohnung von dem ganzen Kinderspielzeug, dann darfst du dir vielleicht Gedanken machen, ob du mal Kinderspielzeug vielleicht verkaufst und mal weniger werden lässt. Dann Grundpfeiler. Grundpfeiler, ohne diesen Grundpfeiler geht niemand aus meiner Beratung und niemand aus meinen Kursen raus. Essen, Trinken, Toilette, Schlafen. Grundbedürfnisse sind das Wichtigste für Mamas. Weil Mamas vergessen zu essen. Mamas vergessen zu trinken. Mamas bekommen nur scheiß Schlaf. Und Mamas zögern sogar ständig den Toilettengang raus. Und das ist nicht gut. Dann Bewegung. Und ich meine damit nicht, du musst als Mama jetzt Yoga und Pilates und Sport und Fitnessstudio machen. Bullshit. Aber 10 Minuten raus, jeden Tag auf die frische Luft und mal ausschütteln oder bis sie auf der Matte sich bewegen, tanzen, Musik einschalten, mit den Kindern durch die Gegend hüpfen. Atmen. Durchatmen, nicht nur ständig die Luft anhalten, weil du dir selber Stress machst, sondern auch einmal durchzuatmen, darf man auch üben im Alltag. Mikropausen machen. Wenn meine Mausi Medienzeit hat, dann trinke ich meinen Kaffee, aber sowas von in Ruhe. Ich setze meine Mausi nicht vor die Medien, damit ich Geschirrspüler ausräumen kann. Das mache ich nicht. Und das möchte ich von euch auch. Wenn eure Kinder Pause haben, habt ihr auch Pause. Und noch am allerwichtigsten, kommuniziert eure Grenzen früher. Wenn ihr bei 50% seid, dann kommuniziert eine Grenze. Wartet nicht, bis ihr bei 110% Aktivierung seid. Kinder brauchen keine perfekt regulierten Mamas. Kinder brauchen keine permanente Regulation. Eltern werden nun mal dysreguliert. Das ist normal. Konflikte sind unvermeidbar im Alltag. Kinder dürfen Frustration erleben. Beziehung haltet unangenehme Emotionen aus. Es geht nicht um Perfektion. Ihr wisst ja, wie viel ihr euren Kindern wegnehmt, wenn ihr immer versucht, wie ein Roboter zu sein. Zeigt euren Kindern doch Emotionen. Es ist okay. Euer Kind darf merken, dass ihr wütend seid. Ihr dürft euren Kind sagen, so, und jetzt ist aus hier. Ich bin maximal gestresst und überfordert gerade. Ich habe die Schnauze voll. Das darf euer Kind hören. Damit passiert eurem Kind nichts, sondern ihr bringt eurem Kind so eine tolle Kompetenz bei, nämlich, aha, der andere Mensch hat auch Emotionen. Beim anderen Menschen ist auch irgendwann einmal die Verfügbarkeit aus. Nehmt euren Kindern nicht weg, dass sie Emotionen kennenlernen. Ja, und wieder mit einem gesunden Aspekt. Natürlich werden wir jetzt nicht 24/7 unsere Kinder anschreien dürfen, weil wir jetzt Emotionen zulassen. Aber ich meine damit dieses gesunde, hey, und jetzt ist Mama echt genervt. Und jetzt will Mama echt einmal 5 Minuten Ruhe haben, weil sonst Mamas Kapazitäten sind langsam am Ende. Lebt es doch vor, dass es normal ist, Emotionen zu haben. Lebt es doch vor, dass es normal ist, Grenzen zu setzen. Ein Kind braucht für eine sichere Bindung keine Mama, die immer ruhig und emotional verfügbar ist. Sichere Bindung heißt, ich darf mich zeigen in all meinen Facetten. Und wenn du zu deinem Kind eine sichere Bindung haben willst, dann darfst auch du dich zeigen in allen Facetten. Weil das ist das Leben. Ich in meiner Landkarte denke mir immer so, in den nächsten 20 Jahren wird sich das System nicht grundlegend verändern. Das heißt, ich muss meiner Tochter bestmöglich beibringen, in diesem System achtsam zu funktionieren. Und es ist möglich. Und es geht nicht darum, das geht nicht damit, dass ich immer denke, boah, ich muss mich besser beherrschen und ich muss regulierter sein oder sonst was, sondern es geht darum, dass du weißt, hey, ich muss mich früher bemerken. Ich muss mich schon viel früher an erste Stelle setzen. Ich muss mich bemerken und mich zeigen dürfen. Es geht nicht um noch mehr Selbstkontrolle, sondern es geht um Selbstwahrnehmung. Und zum Reflektieren am Ende dieser Folge darfst du mitnehmen 3 Fragen, die ich dir stelle, die darfst du reflektieren und dir einfach mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Nämlich, welche Situationen bringen dich besonders schnell an deine Grenzen? Was ist für dich der Worst Case? Für mich ist zum Beispiel Lärm überhaupt nicht schlimm. Ich habe eine Freundin, die rastet aus bei Lärm. So, ihr dürft eure eigene Kapazität kennenlernen. 2. Frage, was war denn schon vorher los, bevor du plötzlich explodierst? Was war denn schon bei 50%? Was war denn schon bei 60%? Und die 3. Frage ist, woran kannst du 10 Minuten früher erkennen, dass deine Kapazität gerade zu Ende geht? Wie kannst du es früher wahrnehmen? Überleg dir das mal selber. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch bestärkt. Ich hoffe, diese Podcast-Folge konnte euch mal ein bisschen Druck rausnehmen aus diesen ewigen, oh mein Gott, und ich muss die perfekte Mama sein und perfekt reguliert sein oder sonst was. Ich freue mich riesig über Feedback. Ich freue mich riesig darüber, wenn ihr diese Podcast-Folge bewertet, kommentiert. Lasst uns gerne austauschen. Schreibt mir eine Mail an hello@bettyebner.com mit Nervensystem-Podcast-Feedback oder Emotionskompass-Podcast-Feedback. Und ja, lasst uns super gerne austauschen. Klickt es euch durch mein Social Media. Meldet euch super gerne zur Stress Academy an. Da kriegt ihr einmal im Monat so einen TED-Talk von mir und unter anderem auch persönliche Begleitung und Unterstützung zu all dem Nervensystemwissen, was ich euch da drin eh schon vermittle. Genau, klickt euch einfach durch meine Website, durch meine Social Media. Ich freue mich auf euch, auf den Austausch und wünsche euch dann und jetzt einen wunderschönen restlichen Tag. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen bestärken und weniger Schuld und Scham zuweisen. Alles, alles Liebe und bis bald. Bye!